Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der sich alles schnell dreht. Ja, Altes wird extrem schnell durch Neues ersetzt. Dein aktuelles Automodell, das du gerade noch fährst, das wird von den Designern schon wieder neu designt. Und das Software-Update auf deinem Telefon, das dich tagtäglich begleitet, das ist auch schon in the making. Das haben die Programmierer bald schon als neues Update für dein Handy. Und da, wo es mir immer ganz besonders klar wird, das ist einfach mit den Jahreszeiten und mit den Jahren. Wir sind schon wieder zwischen den Jahren und die Jahreslosung, ja, die zeigt auf das neue Jahr. Dann ist das Jahr, das wir letztes Jahr als neues Jahr gefeiert haben, schon wieder das alte Jahr und das neue Jahr kommt. Nicht so kompliziert. Wir erleben einfach alle ständig Veränderungen, ständig Neues. Die ganze Zeit kommt was Neues. Alles um uns herum, das zeigt uns, ja, dass diese Welt auf etwas hinläuft. Auf ein Ereignis. Und unser Text in Offenbarung 21, Vers 5, der wird uns zeigen, worauf alles hinläuft und was wir damit tun sollen. Wenn man das zusammenfassen will, dann könnte man sagen, schau und schreibe, Gott macht alles neu. Und damit wir wirklich sehen können, was Gott macht, wie wunderbar das ist, und damit wir es uns auf unsere Herzen schreiben können, deswegen möchte ich auch noch einmal für uns, die wir hier Gottes Wort hören, beten. Lass uns gemeinsam beten. Und Vater, zu dir kommen. Herr, weil wir lesen und wir hören aus deinem Wort. Wir hören von dir. Herr, und so bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Dass du unsere Herzen auftust, damit wir empfangen können und hören können. Mit von dir geöffneten Ohren, Herr, was du uns sagen möchtest. So bitte ich dich, hilf uns hier unter dein Wort zu kommen. Und segne diese Zeit, jeden Einzelnen. Nimm alles weg, was uns jetzt abhält, was uns ablenkt in unseren Gedanken und schenk uns, dass wir von dir wirklich hören dürfen. Weil wir glauben an dich und wir glauben, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Wir wollen den Predigtvers im Kontext verstehen und deswegen lesen wir in Offenbarung 21 die Verse 1 bis 5. Wir lesen da in Gottes lebendigem Wort. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und dann unser Vers. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist Gottes Wort für heute Morgen. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott macht alles neu. Was für eine Zusage. Und wenn Gott alles neu macht, dann wollen wir darauf achten, wer spricht und was er uns sagt. Und das tun wir, weil unsere Botschaft, wenn ihr darauf geachtet habt, in Vers 5, nicht irgendwie eingeleitet wird, sondern ganz besonders eingeleitet wird. Wir lesen da, und der auf dem Thron saß, der sprach. Das ist nicht einfach eine Randnotiz in einem Protokoll aufgeschrieben, einfach nur so, damit man weiß, von wem was kommt. Nein, das ist absolut zentral. Das ist absolut zentral, weil die Offenbarung führt uns von Anfang an, von Vers 1 in Kapitel 1, bis zum Ende zu dem, der auf dem Thron sitzt. Alles bestimmt das Geschehen und das wird von dem bestimmt, der auf dem Thron sitzt. In Offenbarung 1, Vers 1, ja, da lernen wir, das ist die Offenbarung von Jesu Christi. Das ist herrlich, oder? Das ist die Offenbarung Jesu Christi, das darf unseren Blick schon auf ihn richten, wenn wir in das letzte Buch der Bibel kommen. Und es ist ermutigend, weil in den folgenden zwei Kapiteln, in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung, da sagt uns Jesus, dass er inmitten seiner unvollkommenen Gemeinde ist. Ja, die ist unvollkommen. Sie haben vergessen, wie sie Gott lieben sollten. Die erste Liebe. Sie sind bedrängt. Ja, sie haben Schwierigkeiten, wie Sardes. Sie haben teilweise Irrlehrer in ihrer Mitte. Oder sie sind nicht so gut, wie sie tun, als wären sie gut. Sie sind nämlich geistig tot, wenn der Herr nicht das Leben schenkt, wie in Sardes. Weil sie eben die sind, die eine kleine Kraft haben, wie die in Philadelphia. Oder die denken, sie sind reich, obwohl sie gar nicht reich sind, wie die in Laodicea und deswegen lau sind. Ja, Jesus spricht ganz individuell in die lokalen Versammlungen. Aber er sagt auch Dinge, die wir als gesamte Gemeinde, nicht nur lokal, sondern auch universell über die Zeiten hinweg, was wir als Leib Christi brauchen. Und genau deswegen führt Jesu Stimme in Kapitel 4 dann den Johannes, der die Offenbarung bekommt, in den Himmel. Weil was die ganze Gemeinde Jesu zu allen Zeiten und immer braucht, und auch wir hier heute, ist der Blick nach oben. Ist der Blick auf Gott, was er tut. Deshalb hört Johannes Jesu Stimme und die ruft ihn in den himmlischen Thronsaal. In Offenbarung 4, Vers 1, im zweiten Teil lesen wir dann, Jesus spricht zu Johannes, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und er sprach sogleich war ich, Johannes, im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Johannes sieht den Thron und nicht nur das, er sieht, auf diesem Thron sitzt einer. Wer ist das? Das ist der dreieinige Gott, der dort sitzt. Und er sieht den gleichen Thron, von dem heute unsere Botschaft gesprochen wird. Auf dem Thron saß einer, der spricht, das ist der dreieinige Gott. Das ist der Gott, der auf dem Thron sitzt und herrscht. Und nicht nur das, das ist der Schöpfer, der von allen angebetet wird. In dieser ersten Thronsaal-Szene, da sehen wir den Thron und die Geschöpfe Gottes darum. Und was tun sie? Sie preisen Gott. Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Auf dem Thron sitzt der Schöpfer, Gott. Und auf dem Thron sitzt, das lernen wir auch, Gott, der in Christus die Weltgeschichte leitet und führt. Ja, so führt Kapitel 5, die Verse 6 und 7 das ein. Weil auf diesem Thron sieht Johannes nochmal was. Und ich sah und siehe, inmitten des Thrones stand ein Lamm wie geschlachtet. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Nur er ist würdig, dieses Buch zu nehmen. Was steht da drin? Das Lamm öffnet die Kapitel und die Siegel der Kapitel aller Weltgeschichte. Das zeigt uns dann Offenbarung Kapitel 6 bis 20. Ja, also der Riesenteil in der Offenbarung. Jesus leitet diese Weltgeschichte. Weil das Lamm öffnet die Siegel. Und das letzte Siegel öffnet dann oder beginnt die Posaunen, die danach kommen. Und dann sehen wir drei Feinde, die gegen Gott stehen. Und dann sehen wir sieben Zornesschalen, die Gott über diese Welt ausgießt. Und dann spricht der auf dem Thron sitzt, noch einmal. Und er spricht in Offenbarung 21, Vers 5. Bevor wir das lesen, ihr Lieben, bevor wir hören, was Gott uns sagt, am Ende der Offenbarung, lasst uns etwas bewusst werden. Der zu uns spricht, ist Gott, der auf dem Thron sitzt. Und da steht, Gott saß. Das ist keine Vergangenheitsform, sondern es ist eine Präsensform. Das heißt einfach so, er saß vor Ewigkeiten und er sitzt auch in Ewigkeit noch. Das heißt, er sitzt da immer, unangefochten. Der spricht zu uns. Da dürfen wir schon mal die Frage stellen, wie sitzen wir, wenn wir das hören? Wie sitzen wir hier? Ist es eher normal geworden? Ist ja klar, ich habe Gottes Wort hier in der Hand. Ist ja logisch, glaube ich. Halleluja, dass wir es glauben. Aber wir dürfen wieder ausgerichtet werden darauf, dass Gott zu uns spricht. Das darf uns ganz neu ins Staunen bringen. Oder bist du eher skeptisch? So, ah nee, wir sprechen so selbstverständlich davon, dass Gott hier spricht. Aber eigentlich glaube ich das gar nicht so richtig. Dann schön, dass du da bist. Dann bitte bleib auch hier. Und höre, was Gott sagt. Lass es auf dich wirken. Und für uns alle, ganz egal wie wir hier sitzen, dass Gott zu uns spricht. Der auf dem Thron sitzt, das ist die unübertrefflichste, und ja, ich will nicht übertreiben, aber es ist wirklich unübertrefflich, die Zuversicht, die wir dadurch bekommen dürfen. Die Sicherheit, die wir dadurch bekommen dürfen. da will der Text uns auch hinführen. Es ist wahrhaftig und gewiss. Und diese Sicherheit, diese Zuversicht, diese Freude, die es auch entwickeln darf, die ist begründet in nur einer Sache. Darin, wer spricht. Bevor wir gleich reinschauen, wer spricht? Es ist der eine, wahre, lebendige und dreieinige Gott. Nicht nur das, er ist der allmächtige Schöpfer. Und er ist der ewige König. Offenbarung sagt uns sogar, König der Könige. Der, der auf dem Thron sitzt und von dort herrscht. Er saß da und er sitzt und er sitzt in Ewigkeit. Und deshalb lasst uns hören, was er sagt und sehen, was er tut. Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Das sagt Gott. Der Schöpfergott verheißt eine neue Schöpfung. Er verheißt eine neue Schöpfung und mit diesem Neu, im Griechischen steht da Kainos, da meint er nicht einfach nur ein neues Modell deiner Automarke. Ein bisschen verändert. Nein, er meint dort unvergleichlich neu. Er meint dort etwas vorher komplett Unbekanntes. Noch nie gesehen, nie gehört. Johannes darf hier das sehen, von dem Paulus, ein bisschen weiter vorne in der Bibel, in 1. Korinther 2, Vers 9, noch Folgendes sagt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ihr Lieben, fangt ihr an zu schmecken, was wir hier vor uns haben. Wie herrlich das ist, wie groß das ist, was Gott uns verheißt. Seid ihr schon neugierig, was er neu macht? Ich schon. Was macht Gott neu? Gott neu? Er macht alles neu. Herrlich. Das ist aber leider ein bisschen zu viel für die Predigt, deswegen wollen wir uns zwei Dinge anschauen, die der Kontext auch konkret als neu bezeichnet. Wenn wir nochmal in den Text schauen, wir haben es gelesen, dann lesen wir in Vers 1 in Offenbarung 21 von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Gott schafft also eine neue Welt, das ist das Erste. Und dann in Vers 2, da sehen wir, dass Gott auch ein neues Jerusalem schafft, also neue Menschen. Das ist das Zweite, das wollen wir uns anschauen. Das erste Neue finden wir direkt in Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde bringen. Und die Offenbarung, die ist wirklich ein ermutigendes Buch, ja, bei aller Wahrheit, bei aller Klarheit auch. Die Offenbarung will uns nicht zurücklassen und wir rätseln, warum kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Weil in dem gleichen Vers steht auch die Begründung. Da steht nämlich, neuer Himmel, neue Erde, denn, jetzt kommt der Grund, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Was hier passiert ist also, weil die alte Welt, damit ist diese Welt übrigens gemeint, auf dem Erdboden, wo wir gerade sitzen, weil die alte Welt vergangen ist, kommt eine neue Welt. Unsere direkte Umgebung hier in St. Georg, die lehrt uns eigentlich ganz gut, was hier passiert. Wenn wir draußen vor der Türe mal schauen, im Nebengebäude, da wird diese alte Schule abgerissen, oder? Ja, weil die war wahrscheinlich marode, die taugte zu nichts mehr. Vielleicht war sie sogar einsturzgefährdet, also gefährlich, wenn man in sie hineingeht oder wenn man in ihr ist. Und dann, weil diese alte Schule abgerissen wird und bald weg sein wird auch, deswegen kann dann eine neue kommen. Und im Großen und Ganzen, sagt Gott, passiert genau das mit dieser Welt. Jetzt ist die Frage, warum? Wisst ihr, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die sollte wie eine innige Liebesbeziehung zwischen dem Ehemann und der Ehefrau sein. Das sagt uns die Bibel von vorne bis hinten. Das sagt uns auch unser Text hier. Wie eine Braut für ihren Ehemann. So sollte es sein. Aber die Menschen in dieser Welt, die haben gegen Gott gesündigt. Sie sind nicht mehr in seiner Gemeinschaft, sie lieben ihn nicht mehr. Nein, die Offenbarung benutzt dafür ein drastisches Bild, und zwar das Bild der Unzucht. Diese Welt wird bezeichnet als eine untreue, große Hure. Sie hat sich nicht nur weggehurt, ja, das ist wirklich das Vokabular, das gebraucht wird. Sie ist nicht nur getrennt von Gott, sondern sie ist auch böse geworden, gewalttätig. Böse und gewalttätig, diese Welt. Und über diese Welt, über diese Erde ruft dann der Himmel in Offenbarung 19 in den Versen 1 bis 3 das aus. Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Das sind die Gerichte Gottes gemeint. Denn er, Gott, hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott richtet diese Welt. Und er richtet nicht einfach nur dieses gefallene, hurerische Weltsystem, was wir jetzt vielleicht denken würden. Nein, er richtet auch alle Menschen, die nicht zu Jesus Christus gehören. Das wird mehr als deutlich, weil in Kapitel 20, in unserem direkten Kontext, da werden Bücher geöffnet und da werden alle Menschen gerichtet. Und dann wird Folgendes passieren. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das klingt aber drastisch, aber es steht da. Alle Menschen, die nicht zu Jesus Christus gehören, die werden in den Feuersee geworfen. Und da werden sie auch rauchen. Wie die Stadt, wie diese Welt, in Ewigkeit, zu Ewigkeit. Und wo steht das? Das ist direkt der Vers vor unseren Versen, die wir gerade anschauen. Ihr Lieben, diese Welt wird vergehen. Sie ist kein unsinkbares Schiff. Die Titanic, die galt auch als Meisterwerk der Ingenieurskunst zur damaligen Zeit. Und sie galt als unsinkbar. Menschen haben das gemacht mit all ihrer Fähigkeit. Die Titanic-Ingenieure, die haben gesagt, dieses Schiff sinkt niemals. Ja, wer den Film bis zum Ende geschaut hat, der weiß, es ist gesunken. Das Denken und das Fühlen der Titanic-Ingenieure, das ist uns doch auch nicht so oft so fremd, oder? Dass wir an dieser Welt festhalten, dass wir denken, das, was ich errungen habe, das, was ich kann, das bleibt in Ewigkeit. Das, was ich aufgebaut habe, das bleibt in Ewigkeit. Oder vielleicht denken wir manchmal auch, wie die Menschen aus Psalm 49, Vers 12, die Textlesung. Menschen, von denen dort steht, ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen. Ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hatten ihren Ländereien nach ihren Namen benannt. Wo halten wir an dieser Welt fest? Wo finden wir in dieser Welt Sicherheiten? Aber Sicherheiten an etwas, das vergehen wird. Und was hält dich ab davon, dich nach dem Zukünftigen auszustrecken? Wo hast du Ballast an deinem Fuß oder an deinem Herzen eher gesagt? Ihr Lieben, ich denke, Gottes Worte hier in Offenbarung 21, die wollen unsere Herzen loslösen von dieser Welt. Sie wollen uns losreißen und ausrichten hin auf eine neue Welt. Weil Gott sagt höchstpersönlich, siehe. Und wenn ich auf das schaue, was er sagt, dann schaue ich weg von der Welt, die hinter mir liegt. Das wir auch so schön immer singen. Ja, weil mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, da erfüllt sich doch das Gebet, dass die Kinder Gottes dauerhaft und wir auch heute beten sollten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen, genau. Dein Reich komme, weil dein Reich kommt, Gottes Reich kommt. Das ist unser Vers 2. Schau, was Johannes sogar persönlich hier uns bezeugen will. Johannes, in dem Bild gesprochen, so einer von uns, der sagt, ich habe für euch gesehen, was Gott machen wird. Sein Reich kommt, für was wir beten, das wird erfüllt werden. Weil er sieht in Offenbarung 21, 2, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Ja, Jerusalem sollte im Alten Testament das Zentrum von Gottes Reich sein. Der Ort, an dem Gott und Mensch in inniger Gemeinschaft zusammenleben. Garten Eden und Jerusalem, zwei Bilder für Gott mit seinem Volk, Gottes Reich. Das alte Jerusalem ist es aber nicht mehr, aber das neue Jerusalem wird es sein. Denn es wird beschrieben als eine heilige Stadt. Was macht diese Stadt heilig? Heilig, sie ist ausgesondert, sie ist abgesondert, sie ist nur für Gott und seine Menschen. Und was macht diese Stadt aus? Was will uns der Text sagen? Dieses neue Jerusalem ist zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wie schön. Ja, das liegt Gott auf dem Herzen, weil diese neue Schöpfung, die ist direkt mit Gottes neuem Volk verbunden. Mit neuen Menschen wie eine geschmückte Braut. Ja, bei dem neuen Jerusalem, da geht es um Gott und seine Menschen. Das ist übrigens der Himmel. Ich weiß nicht, wie du dir den Himmel vorstellst, was du da alles machen kannst, was es da alles geben wird. Die Bibel sagt uns, das ist der Himmel, dass du vereint bist mit deinem Schöpfer. Denn dein Schöpfer ist dein Ehegatte. Das macht den Himmel aus. Da will Vers 3 ganz deutlich hin, weil da steht so oft Folgendes. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und dann nochmal, ihr Gott. Was für eine Gemeinschaft. Ihr Lieben, wenn Gott alles neu macht, dann stellt er die innige Gemeinschaft mit seinen Menschen wieder her. Weil seitdem Gott sprach und es ward, die erste Schöpfung, da zielt alles darauf hin, dass Gott noch einmal spricht und sagt, ich mache alles neu. Warum? Warum macht Gott das? Und die Antwort dieser Frage, die wird uns hoffentlich in Anbetung bringen. Weil die Antwort für diese Frage, die kann nur von Gott selbst kommen. Und die kommt von Gott selbst. Gott macht alles neu, weil der dreieinige Gott, der in Ewigkeit der Gott der Beziehung ist, in sich selbst, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind in Ewigkeit der glückliche Gott. 1. Timotheus 1 sagt uns, er ist glückselig in sich. Warum? Weil der Vater freut sich an seinem Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und der Heilige Geist, der prägt diese liebevolle, glückliche Beziehung, voller Liebe, voller Freude, voller Vollkommenheit und Heiligkeit. Und dieser Gott der Beziehung, der schöpft. Und er schöpft uns Menschen in seinem Ebenbild. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir in die Gemeinschaft mit diesem Gott hineingeschöpft sind. Das sollen wir abbilden. Wir sollen mit ihm leben. Doch der Mensch, der ist Gottes Geboten ungehorsam geworden und er sündigt. Ja, und durch diese Sünde sind wir nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott. Sind wir nicht mehr Kinder Gottes, nicht mehr sein Volk. Nein, die Bibel sagt uns, wir sind unser eigener Schandfleck. Wir sind getrennt von Gott. Und jetzt sagt Gott, ja, ich mache alles neu und da ist eine Gemeinschaft. Aber wie kann das sein? Ich denke, oft lesen wir die Bibel und denken so, ja, Gott ist ja Gott, der kann ja alles machen. Ist ja ganz einfach. Aber nein, es ist nicht einfach. Weil da ist die Sünde und die trennt uns. Und Gott ist heilig und er kann sie nicht einfach übersehen. Wohin mit der Sünde, die uns trennt von Gott? Gott selbst vollbringt, was uns unmöglich ist durch unsere Sünde. Weil er sendet seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Der für uns in seinem Leben, das an Weihnachten begonnen hat, als kleines Kind, in jedem Moment seines Lebens vollkommen mit dem Vater in reiner Beziehung gelebt hat. Vollkommen in dieser Liebesbeziehung, die auch wir eigentlich leben sollten, aber es nicht tun. Nie. Und er lebt dieses Leben und nicht nur das, sondern er nimmt auch alles, was uns von Gott trennt, unsere Sünde auf sich. Petrus sagt, er hat unsere Sünden an seinem Leib ans Kreuz getragen. Was macht er dort? Dort bezahlt er für unsere Sünden die Strafe, die auf uns liegen würde, die wir eigentlich in der Hölle bezahlen müssten. Ja, Jesus bezahlt die gerechte Strafe für alle Sünden. Die Strafe, die wir im ewigen Feuersee abbezahlen müssten. Deswegen kann diese neue Schöpfung kommen. Jesus erleidet für uns die Qualen des feurigen Zornes Gottes. Und er ruft am Kreuz über Sünder aus, über die, die ihn ans Kreuz schlagen. Das sind übrigens auch wir. Er ruft über sie aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als er das ausruft und dann weiterruft am Kreuz, und als er dort ausruft, es ist vollbracht, was tut er da? Was ruft er da eigentlich aus? Es ist vollbracht, da ruft Jesus aus, macht Folgendes. Er bezahlt den Preis für die neue Welt, das Lösegeld für viele. Als er das ausruft, da wurde er der Eckstein von diesem neuen Jerusalem. Und da zog er sein heiliges Gewand aus, was wir im Bild der Braut haben. Und was macht er? Dieses Gewand seiner Gerechtigkeit, das gibt er seiner Braut und schmückt seine Braut damit, damit sie heilig und gerecht vor ihm ist. Und als er ausruft, es ist vollbracht, da gab er, Jesus, sein Ja und sein Amen zur Verheißung. Siehe, ich mache alles neu. und zu den Worten in 2. Korinther 5, Vers 17, wo wir dann auch für uns lesen dürfen, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Welche Versöhnung nochmal? Gute Frage. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das hat Christus für uns erkauft, für uns vollbracht. Das ist es, was er neu macht. Diese Gemeinschaft. Und merkt ihr, was in diesem Vers passiert? Da haben wir das Zelt Gottes bei den Menschen. Er kommt zu ihnen, er ist bei ihnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und dann nochmal ihr Gott, was passiert ist, es wird immer enger, ihr Gott. Das ist diese Gemeinschaft, die Gott wiederherstellt. Und in diesem Dienst der Versöhnung, das sagt Gott auch heute, hier und jetzt, lass dich versöhnen mit Gott. Da ist die Frage, bist du neu, bist du in Christus? Weil ob du in diese neue Welt kommst, das entscheidet sich in dieser alten Welt, hier. Deswegen, kehr um zu Christus, vertraue auf sein Werk und glaube an ihn. Er ist mächtig, auch deine Zweifel zu überwinden, dich neu zu machen, durch die Kraft Gottes zum Heil, das Evangelium. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann sei so sehr ermutigt. Sei so sehr ermutigt, weil du bist Gottes Braut. Du gehörst dazu. Du bist schon geschmückt und bekleidet. Alles, was Gott sieht, ist die Herrlichkeit Christi, wenn er auf dich schaut. Seine Gerechtigkeit, die bekleidet dich. Du bist neu. Mach dir das mal bewusst. Du bist ein neuer Mensch. Das Alte ist auch für dich vergangen. Und ja, ich weiß, es ist noch nicht alles gut. Nein, wir kämpfen noch mit Sünde. Wir sind noch hier. Es gibt noch Römer 7 auch für uns. Wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde? Ja, und Gott wird es tun. Er wird alles neu machen. Wisst ihr, ihr Lieben, am Ende des Filmes Titanic, da sinkt das Schiff. Und ich glaube, das ist der ganze letzte Teil dieses Filmes, geht ja um das Sinken. Und dann kommt dann diese Szene, als das Schiff untergeht, da steigt es so senkrecht in diesem eiskalten Meer. Ja, dann steht es so senkrecht fast schon im Meer und es wird sinken. Und als es so steil dasteht, dieses Schiff, dann fangen die Leute an zu sinken. Ja, sie rutschen ab und sie fallen in das eiskalte Meer. Alle Menschen beginnen abzurutschen. Und einige klammern sich an die Reling, alles, was sie gerade greifen können, damit sie halt nicht runterfallen. Sie krallen sich mit allem, was sie haben, in dieser Todesangst, in diesem blanken Moment der Verzweiflung und völliger Not, greifen sie an alles, was sie greifen können. Aber trotzdem wird es untergehen, das Schiff. Und dann schwenkt die Kamera auf eine Traube von Menschen und die Kamera schwenkt noch weiter hoch und dann sieht man da einen Pfarrer. Der hält sich auch da fest an der Reling. Und dann gibt es diese Traubenmenschenmenge, die sich an seinem Arm festkrallt. Und dieser Pfarrer, was ruft er aus? Was ist seine Hoffnung? Offenbarung 21, Vers 4. Das ruft er aus in dieser Situation. Er ruft aus und Gott wird alle abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ruft dieser Pfarrer in dieser Situation aus. Ihr Lieben, wenn alles zu versinken scheint, wenn es vielleicht gerade deine Situation ist oder so eine Situation kommen wird, dann ist diese Verheißung, die Gott uns hier gibt, unsere Hoffnung. Inmitten von Leid und Schmerz und Tod, da dürfen wir über dieses Leben hinausschauen. Und lasst uns eine Gemeinde sein, die genau so lebt. Wir halten einander fest, aber dann, was uns trägt, was ganz oben ist, was wir festhalten, ist die Verheißung Gottes. Lass uns so miteinander leben. Lass uns diese Verheißungen gegenseitig ins Leben sprechen. Das ist unsere Hoffnung im Leid. Das ist unsere Hoffnung hier in diesem Leben. Aber wir haben noch mehr. Ja, wir haben diese Verheißung, dieses Wort, das trägt. Aber wir klammern uns nicht nur an Menschen, nicht nur an Pfarrer. Wir klammern uns an Christus selbst, der niemals untergeht. An ihn klammern wir uns. Und an ihn können wir uns klammern, weil er am dritten Tag, nachdem er für uns am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Er lebt. Wir haben einen lebendigen Retter. Und daher kommt unsere lebendige Hoffnung, unsere Freude und unsere Sicherheit. Die kommt für Johannes in der Offenbarung und die kommt auch zu uns, zu dir. Weil Jesus selbst sagt es, ganz am Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17. Da kommt Jesus zu Johannes, der völlig überwältigt ist von allem, was gerade passiert. Er sieht nämlich Jesus. Und Jesus kommt zu ihm und lässt dir zusprechen, auch zu dir heute. Und was macht er? Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die trägt, weil Jesus Christus ewig lebt und für die eintritt, die auf ihn vertrauen. Er wischt alle Tränen ab, wenn du weinen musst. Er kennt dein Leid, weil er selbst gelitten hat. Er fühlt deinen Schmerz, weil er den Schmerz aller Sünden dieser Welt auf sich genommen hat. Und ist dir aufgefallen in diesem Vers, in Vers 4, in Offenbarung 21 wieder, aus welcher Perspektive das eigentlich geschrieben ist? Da steht, er wird die Tränen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen. Ist alles sehr negativ formuliert, oder? Ja, das ist negativ formuliert, weil Gott, der dich kennt, hier in dein Leben, in diese Welt hineinspricht, in diese alte. Gott spricht in das hinein, was wir erleben, erleiden und was wir kennen. Warum macht er das? Damit wir ihm vertrauen und ihm glauben, dass er weiß, wie es dir geht. Und dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgt. Und dass wir ihm vertrauen und ihm glauben, dass er alles neu machen wird. Und deswegen spricht er am Ende unseres Verses 5 in Offenbarung 21 nochmal persönlich und ermutigt uns in einer Welt, in der nichts bleibt, in der ständig alles neu wird, weil sie uns was zeigen will. In dieser Welt hält Gott uns an, an seinem Wort festzuhalten. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist eine wunderbare Anwendung, was wir tun sollen. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, sondern darüber möchte ich am Ende dieser Predigt beten. Lass uns beten. Vater, wir loben und preisen dich für diese unfassbaren, unbegreiflichen Worte, die du uns gibst. Die du auch zu uns heute in unsere Herzen sprechen möchtest. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der alles neu machen wird. Ganz egal, was wir gerade denken, in welcher Phase unseres Lebens wir gerade sind, ob es hoffnungslos scheint, auswegslos scheint, wir dürfen nach oben schauen und wir dürfen uns an deiner Verheißung festhalten. Und Vater, so bitten wir dich, offenbar in unseren Herzen deinen Sohn Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, dass wir glauben und dass wir festhalten, was du uns sagst. Denn du wirst alles neu machen. Denn deine Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen.